mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Endlich ist es wieder soweit, Clemens. Heute wieder zu Gast Hardy Krüger Junior.
Ein Typ, wo ich einfach sagen würde, wenn du noch ein paar Freunde brauchst, ich biete mich an, oder? Der ist so nett. Der ist einfach so mega nett.
Ich sage das auch deshalb, weil der war einmal bei uns und ich hatte so, meine Erwartungen waren jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt maximal. Ja. Und dann war es so lustig mit ihm und so nett. Und vor allem, der erzählte ja auch alles. Weißt du, normalerweise hast du ja auch oft dann oben stehen, im Vorgespräch steht dann schon, nicht über die Familie sprechen, nicht das ansprechen, nicht die Scheidung, nicht den Mann. Und so, und bei ihm möchte gerne über die Familie sprechen, schreibt wahrscheinlich noch mal ein Buch, will jetzt auch einen Podcast machen, hat einen Kaffee und so.
Hat ja auch zugegeben, Schwiegervater zu Besuch, kommt da gerne hierher, damit er mal ein bisschen rauskommt. Ne?
Ganz genau, also es scheint irgendwie im Haus recht viel los zu sein. Klar, bei 7 Kindern, die er jetzt patchworkmäßig sich erarbeitet hat, da ist natürlich auch schön, wenn man mal eine ruhige Minute hat. Deswegen hat er es sehr genossen bei uns im Gespräch. Und wir haben das auch versucht, so lange wie möglich rauszuziehen. Und nach dem Gespräch haben wir ihm noch ein ruhiges Büro angeboten,
Mal gucken, ob er gleich noch da ist.
Also einfach reinhören heute bei den Waffeln einer Frau, Hardy Krüger Junior. Ich hatte eine Farm in Afrika. So fing der berühmte Roman Jenseits in Afrika an. Ja. Und so fing er auch an, der Film. Und das ist auch ein bisschen die Geschichte von unserem heutigen Gast, denn er ist auch auf einer Farm in Afrika aufgewachsen. Mal gucken, ob sein Leben genauso romantisch und wild war wie das von Robert Redford. Heute bei uns Hardy Krüger Junior.
Hey. Ich sag der Waffel einer Frau, wenn ihr das sehen könntet, was ich jetzt hier irgendwie vor mir habe, das glaubt ihr nicht.
Meinst du mich?
Das ist ein Big Mac. Nein, nicht du.
Ach so.
Also ein Waffel-Big Mac. Ich würde dich ja nie als Big Mac bezeichnen. Das ich würde dich als Wonder Woman bezeichnen.
Nein, ich bin ein Veggie-Burger. Ich bin ein Veggie-Burger mit einer ganz kleinen, knackig, kross gebratenen Pommes frites. Aber nur eine.
Französisch, so ganz klein, petit.
Ich bin eine, weißt du, Pommes-Allumette. Ich bin ein Pommes-Allumette, aber nur eins. Sag es ruhig mal unseren Zuhörern,
Waffeln,
was du hier hast.
Die Waffeln, es sind, glaube ich, mindestens 15 gestapelt mit Puderzucker obendrauf, ganz süß angerichtete Früchte drumherum, dann mit einem Apfelmus und wahrscheinlich wird das
Fußgetreten, sage ich dir. Das ist ja alles. Ist ja alles von uns zubereitet, weißt
Wahnsinn.
Du? Ich war heute Morgen schon wieder extra früh da, um mich auf dich vorzubereiten.
Um 4 Uhr morgens haut sie die Waffeln in den Eisen.
Absolut. Wahnsinn. Und dann bei uns, die sind ja auch noch richtig mit Eiern gemacht. Das heißt, das Waffeleisen biegt sich auf wie Hulk, dem das T-Shirt hinten platzt. Weißt du, richtig so. Das sucht sich seinen Weg. Schön, dass du es angesprochen hast und wir dürfen es auch essen. Das letzte Mal, weiß ich noch, habe ich mich eigentlich kurz davor, mich in dich zu verlieben, als du hier warst und Waffeln gegessen hast. Weißt du, hast ja auf eine Art und Weise.
Du glaubst ja gar nicht, Waffeln. Ich habe ja eine ganze Woche nichts gegessen, weil ich wusste, dass ich zu dir komme und Waffeln essen darf. Ich freue mich wirklich.
Du bist ja inzwischen auch, wir sind ja hier ganz auf Augenhöhe, im Gegenteil, ich gerate jetzt fast ein bisschen unter Druck mit meinem Backwerk hier, vor dich zu treten, der du ja jetzt selbst Experte in Sachen Backen, Kaffee und Sonstiges bist, denn, Ladies and Gentlemen, Hardy Krüger Junior hat ein Kaffee mit wunderschönen Namen Fräulein O.
Richtig.
Wofür steht O?
O, das ist eine Romanfigur, Popov, und das war eigentlich ein Name, der bestand schon.
Ja.
Zwar jetzt sieht das Café ganz anders aus, als wir es übernommen haben, aber die ehemalige Besitzerin war eine junge Dame, die schon immer träumte, ein Café aufzumachen. Und die Mutter wollte aber, dass sie studiert. Und irgendwann mal, als sie dann dieses Café gefunden hatte und es umgebaut hatte, hat sie einfach der Mutter mal gebeichtet, dass sie nicht studieren wird, sondern ein Café aufmacht. Und sie hatte eben diese Romanfigur, die sie so sehr liebte, gerade gelesen, dieses Buch gelesen. Und dann sagte dann die Mutter zu ihr, also Fräulein O, ich sage Ihnen, wenn Sie, und sie sagt, ah, danke, das ist der richtige Name, Dankeschön.
Und so hat sie ihr Kaffee genannt.
Genau, und wir haben das halt jetzt so hingebaut, also so umgestaltet, dass es jetzt einfach zum Namen auch passt.
Und zwar, also ich habe mir das ja angeschaut, das ist wirklich ein kleiner Traum, das ist so ein, Mädchentraum eigentlich, so ein shabby, schicker Mädchentraum. Und weißt du, ich finde jetzt langsam habe ich wieder Lust auf sowas, weil ich fand nämlich mal eine Zeit lang hatte ich das so, habe ich mich daran so satt gesehen und jetzt jetzt, wo hier alles nur noch raff und taff und Plastikstuhl und weiß ich nicht und so. Mhm. Oh, ich bin sehr dankbar jetzt für so eine kleine Shabby-Chic-Bubble.
Ja, das ist wirklich auch so, die Gäste, die kommen, die sitzen da und verweilen einfach und freuen sich und wollen auch gar nicht mehr gehen. Wir haben ja nur 9 Tische, also wirklich winzig klein. Es ist eigentlich wie so eine Puppenstube. Und das wird, wenn du da sitzt, dann vergeht die Zeit einfach auch wahnsinnig schnell, weil du fühlst dich wie so ein Wohnzimmer, so ein bisschen. Die Leute reden miteinander über den Tischen, obwohl sie sich nicht kennen. Die kommen einfach irgendwie immer, also aus der ganzen Bundesrepublik kommen sie, um das einfach zu sehen.
Ja, aber die kommen natürlich nicht nur, um an 9 kleinen Tischen zu sitzen, sondern die wollen Hardy Krüger Junior hinter der Theke. Jetzt ist ja ein bisschen, das haben ja alle Gastronomen, dieses Problem. Die Leute kommen, wollen eigentlich den Chef sehen, aber der Chef kann ja nicht den ganzen Tag da sein. Naja, also ist man guter Hoffnung, dass man ein Familienmitglied der Familie Krüger
auf jeden Fall
trifft.
Auf jeden Fall.
Ist das sozusagen, kannst du das einlösen?
Es ist ein Versprechen, es ist aber auch ein Familienunternehmen sozusagen. Also meine Frau Alice, die arbeitet irgendwie regelmäßig da auch. Mhm, also die rockt den Laden eigentlich, wenn ich jetzt nicht da bin. Und sie sagt immer, du kannst nicht die ganze Zeit da sein, aber ich liebe Gastronomie und ich liebe das natürlich
auch.
Und sie sagte, nein, du musst natürlich einfach mal kommen und dann der Star sein und so. Ja. Und da sage ich, ja, das ist natürlich okay, aber ich liebe die Gastronomie einfach mehr, als dass ich dann sage, ich muss jetzt irgendwie diese und so. Aber ich bin dann selber da und die Leute wissen das auch.
Das ist ja geil, da fliegt doch den Leuten die Kieselsahnetorte aus dem Mund raus, wenn du da zur Tür reinkommst.
Ach, die sind hier wirklich, ach, das ist ja aber eine Überraschung, aber das hätte ich ja gar nicht gedacht, weil normalerweise sagt das ja, das ist nur der Krüger und so. Aber der macht dann den Kaffee dann auch wirklich selber. Und das lieben die Leute dann auch. Ja, aber wir hatten auch die Idee, dass eben unsere Kinder die Möglichkeit haben, eben auch eine Perspektive zu haben, mal da reinzuschnuppern, vielleicht einfach mal eine Idee zu haben, was das Leben so bedeutet. Weil also in der Gastronomie ist es halt so, du lernst wirklich viel fürs Leben.
Absolut. Ich finde, Gastronomie ist das Tollste und deswegen verstehe ich nicht, warum momentan das auch so ein bisschen schlechten Ruf hat, dass alle sagen, nee, Gastronomie will ich nicht mehr, weil es gibt doch nichts Schöneres, als mit Menschen zu arbeiten, Dienstleistung gut zu machen, Menschen glücklich zu machen, eine Freude zu machen. Ist harte Arbeit.
Ist Knochenarbeit.
Und man kann auch nicht sagen, heute mache ich mal eine Stunde später auf. Ne? Das muss halt wie so ein Uhrwerk, zack, zack, zack.
Also
das
wir machen das anders. Wir haben nur 4 Tage auf, von Freitag bis Montag, von 1 bis 5. Und
okay, das ist handelbar.
Das ist handelbar. Und wenn ich halt da bin und Zeit habe, mache ich einfach auf. Weil das ist ja das Geile, wenn du da dein eigener Chef bist, machst du einfach auf. Klar. Sie haben ja auf.
Ja.
Oder es gibt auch so, Sie haben auf? Ja, es gibt auch so Leute, die sind da total entsetzt. So.
Ja.
Wieso?
Ja, wieso? Wusste doch nicht.
Ich bin mein eigener Chef, ich darf das.
Ja. Hast du lange darauf gewartet, dein eigener Chef zu sein?
Naja, man träumt ja da immer irgendwann seinen eigenen Laden zu haben. Und ich war vor Corona, kurz davor, mit einem sehr netten Freund und Kollegen von mir, also kein Schauspielerkollege, sondern Gastronom und Hotelier, in Binz ein Restaurant aufzumachen. Aber da kam dann Corona dazwischen, haben wir sofort die Finger davon gelassen.
Gott,
das hätte uns
nicht
komplett ruiniert. Und dann hatte ich das aber schon irgendwie so gesendet. Und dann hat das irgendwie...
Das Universum hat dich erhört.
Ja, es war meine Frau eigentlich.
Ja, das ist ja ungefähr gleichzusetzen, genau. Würde ich mal sagen.
Mein Universum, meine Frau, die hat dann irgendwie gesagt so, schau mal, das habe ich gerade gesehen. Ein Café. Ich so, will ich haben. Ja, und dann kam das. Und dann kam aber trotzdem der Lockdown, leider. Und dann haben wir das umgebaut.
So wie das aussieht, hast du da ja ganz schön lange rumrenoviert.
Ja, ja. Und wir haben auch oben drüber eben auch noch ein Apartment, was wir vermieten. Das ist The Green Room Apartments.
Ist es auch grün?
Es ist green. Ja, es ist Petrol eigentlich.
Ja, ich weiß.
Aber
genau.
es ist sehr bunt und genauso wie unser Haus eben auch. Das hatten wir auch umgebaut zu Corona-Zeiten, 1,5 Jahre lang tatsächlich. Und wir sind so ein bisschen Fixer-Upper, wir zwei. Wir, wenn wir irgendwas finden, wo wir etwas sehen und eine Vision haben, dann machen wir das. Und Alice ist gerade auf der Baustelle und du wirst es nicht glauben, aber Sie verputzt selber, sie zieht Mauern ein, sie ist wahnsinnig geil in dem, was sie da macht. Das ist unfassbar.
Und über welche Baustelle sprechen wir jetzt genau? Euer Haus? Oder hast du noch ein anderes Projekt?
Wir haben noch 2 andere Projekte, die wir machen.
Ja, sag mal, Harti, du bist ja eine richtig gute Partie.
Ja, also wir können einfach
die... Das ist ein Immobilienmogul, jetzt wo Siegner weg ist mit dem, wie heißt er da, der Typ? Jetzt kommst du?
Ja, also... Ich weiß nicht, ist es ADHS, kreatives ADHS wahrscheinlich irgendwie. Wir können einfach nicht, wir müssen irgendwas tun, wir müssen gestalten, wir müssen so. Und wir sind halt da einfach, wir können die Füße nicht stillhalten, wir müssen da einfach immer irgendwas schaffen, so.
Weißt du was, ich hab ja ein bisschen natürlich über dich so gelesen, ich kenne dich ja eh, aber habe ich mir gedacht, wir haben echt viel Gemeinsamkeiten. Du hast mal gesagt, und bei uns ist das Haus immer voll. Wir wollen immer Gäste. Ich meine, mal abgesehen davon, dass ja, wenn die Familie da ist, ist ja eh schon alles voll. Ich meine, es wohnen nicht alle 7 Kinder bei euch. Aber
der Schwiegervater ist eingezogen.
Der Schwiegervater ist eingezogen, okay.
Es ist anders, weil es ist wie ein Hotel. Also es ist, wir mögen es auch, aber es ist natürlich dann einfach irgendwie, es ist schon anders, ein anderes Leben, wenn du auf einmal das Gefühl hast, du bist Gast in deinem eigenen Haus.
Ja, klar.
So, deswegen haben wir natürlich auch irgendwie unsere Projekte, die uns dann einfach sehr beschäftigen und das ist dann Flucht nach vorne wahrscheinlich.
Ein Freund von mir hat mir erzählt, als seine Kinder dann so älter wurden und dann auch ihre Freunde und Freundinnen zu Gast hatten und dann ging es da auch ab im Zimmer und so. Und dann ist er mit seiner Frau immer rausgegangen, weil sie sich dann unwohl gefühlt haben im eigenen Wohnzimmer, wenn oben in den Kinderzimmern, schreckliche Geräusche irgendwie da rausdringen. Dann ist er immer mit seiner Frau in den Wald gegangen und für irgendwelche Spaziergänge und so.
Ja, da kommen dann die Freundinnen und so und ich koche dann natürlich auch ganz gerne irgendwie für die Familie und so. Mhm. Aber dann, es ist halt immer irgendwas los. Und dann
ja, aber du willst doch, dass die zu Hause sind. Du willst ja nicht, dass die sich irgendwo auf dem Grünstreifen Allee treffen, weißt du?
Natürlich.
Und dann da abhängen.
Aber das wird dann so, dass dann der Schwiegervater dann auch wieder irgendwo so seine Jugend wieder dann auslebt und irgendwie dann irgendwelche alten Hardrock-Musik hört und dann irgendwie, ja, so eine, und das geht dann so weit, dass natürlich einfach irgendwo... Mhm. Man geht ins Bad und lässt die Tür offen und man kommt einfach nichts denken, dann irgendwie morgens irgendwie schlappt da irgendwie zur Kaffeemaschine irgendwie und auf einmal denkt man sich, nee, das will ich jetzt nicht sehen. Es gibt dann so Überraschungen, die dir dann irgendwo dann, das ist das harte, krasse Leben, was natürlich irgendwie schon ziemlich verrückt ist irgendwie. Aber wir sind halt Familie und Familie muss natürlich auch in solchen Zeiten zusammenhalten, was natürlich nicht immer leicht ist, weil ja, also die Familie kann man sich ja nicht aussuchen und da gibt's halt manchmal auch Dinge, die dann so laufen, wo man dann denkt, dass Menschen so sind zueinander, das kann einfach nicht sein. Und deswegen lassen sich meine Schwiegereltern jetzt auch scheiden und es ist natürlich irgendwie alles immer so eine Ausnahmesituation, was natürlich nicht schön ist nach 50 Jahren Ehe.
Nee, aber dann ist doch gut, wenn man ein bisschen einspringen kann und so.
Ja, ein bisschen ist gut, aber...
Ich liebe deine Geschichte.
Deine Waffeln schmecken umso besser.
Du darfst noch ein bisschen bei uns bleiben. Wenn das Interview vorbei ist, können wir dir hier so ein leeres Büro zur Verfügung stellen. Da kannst du einfach mal ein bisschen aus dem Fenster gucken. Weißt du, es geht ja darum, dass dich auch mal keiner stört. Kannst Vorhang zuziehen, Tür zumachen und dann bist du einfach mal wieder ganz alleine. Aber du bist doch auch jemand wie ich. Also ich im Prinzip, manchmal sehne ich mich nach Einsamkeit. Sobald ich sie habe, denke ich mir, jetzt ist aber auch wieder gut. Jetzt reicht's. Ich schöpfe nichts aus Einsamkeit oder aus Nachdenken. Also da kommt bei mir kein kreativer Prozess irgendwie zustande. Mhm. Also ich merke, dass ich viel mehr funktioniere mit vielen Leuten um mich rum und mit Gästen und so.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Bei mir ist es anders, ich brauche dann auch meinen Raum für mich, weil ich bin jetzt gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben und brauche dann eben auch so diesen Abstand, wo ich dann das, was ich erlebe und sehe und fühle, dann einfach dann irgendwo mal sacken lässt und dass ich darüber schreiben kann. Und das Schreiben hilft mir einfach, viele Dinge einfach klarer zu sehen.
Okay, das sagen ja viele.
Ja, das ist einfach, man fühlt es ja, man geht nicht von innen, sondern von außen rein, das Gefühl, und kann es anders beschreiben. Und das hilft natürlich einfach auch, eine Geschichte zu erzählen. Und ich schreibe gerade den zweiten Teil von der Leise Ruf des Schmetterlings, was meine Debütromane
waren. Also ein richtiger Roman.
Ein Roman, ja.
Ich dachte, du schreibst ein Sachbuch. Jeder Ehe wird's besser, zum Beispiel, oder so, weißt du? Oder Schatz, wir haben 5 Kinder, 8, da machen doch 2 mehr auch nichts mehr aus. Jetzt sind's 7 oder
die
so.
Die glücklichen 7. Genau. das war mein Debütroman, Der leise Ruf des Schmetterlings, und danach habe ich ein biografisches Buch geschrieben für den GU-Verlag, Wendepunkte, wo es einfach um Menschen und Situationen geht, die dich verändert haben im Leben. Und
okay.
Wo man einfach ein bisschen... Der Roman hat ja irgendwie schon autobiografische Züge und dann war das ein Bestseller in der Schweiz und dann ist der GU-Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, warum schreibst du denn nicht einfach mal etwas mehr persönlich über dein Leben? Oh. Und dann habe ich dann Wendepunkte geschrieben, was auch sehr erfolgreich lief. Und
fällt dir das leicht, ein Buch zu schreiben?
Ja, also...
Ich finde, man sagt so leicht, ich schreibe jetzt ein Buch, ich hätte gar keine Ahnung, wie ich mehr als 10 Seiten füllen sollte.
Also das
Ich zum Abkürzen und Zusammenfassen.
Ja, das ist gut. Das kann ich zum Beispiel nicht. Also ich musste dann mal wahnsinnig viel streichen. Also es ist eigentlich ein Unfall gewesen, das erste Buch. Also
thematisch oder inhaltlich oder?
Nein, das war überhaupt der Gedanke, ein Buch zu schreiben, hatte ich nie im Sinn.
Ja.
Sondern ich hatte einen Blog geschrieben und hatte eine Sonntagskolumne, wo ich einfach so Anekdoten und Geschichten erzählt habe aus meinem Leben und was mir so widerfährt oder passiert oder so. Und da gab es eine Geschichte, die ich erzählt habe, die in Rom gespielt hatte, als ich da unten einen Film gedreht hatte, Bellamy. Von Montpensier. Und dann hatte ich in so einer ganz kleinen Gasse gelebt. Vicolo de Gallo hieß die.
Ja.
Und die war so eng, die Gasse, dass wenn man das Fenster aufmache, saß man eigentlich schon in der Küche von der Dame von gegenüber.
Und man
hat dann einfach so die Geschichten gehört von den Familien. Und das war die Straße der Antiquitätenrestaurateure. Und das hatte wahnsinnig viel Geschichte und so. Und dann habe ich einfach da über diese Situation da während den Dreharbeiten erzählt und so. Und das ich hatte dann irgendwie so 8000 Leser jeden Sonntag. Und dann kam ein Verlag auf mich zu und sagte, erzählst du diese Geschichte nicht? Und ich dachte, ja, die habe ich schon erzählt, die ist eigentlich schon zu Ende. Sagt mir, ja, erzähl die doch einfach mal weiter.
Ja.
Und so habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Dann habe ich es einfach gemacht. Und das Buch war dann tatsächlich auch in 3 Monaten geschrieben.
Echt?
Ja, ja. Das war in 3 Monaten geschrieben.
Der leise Ruf des Schmetterlings.
Ja,
wo
genau.
Ist denn der Schmetterling? Auch in der Gasse da? Oder wie?
Nee, der taucht auf. Also sie taucht auf. Das ist ja eigentlich eine sie, die dann an einen David, der die Hauptfigur, der nach Rom kommt, um sein Leben einen Neuanfang zu geben.
Ja.
Weil er sehr viel Schreckliches erlebt hatte und eigentlich sehr unglücklich war und nach Rom gegangen ist, weil er da schon mal sehr glücklich gewesen ist, als er klein war. Und hat sich gedacht, er geht da wieder hin, um das Glück wieder zu finden.
Okay.
Und begegnet dann Laura, die ihm einfach einfach mal das Leben auf einer ganz anderen Perspektive zeigt. Und ich habe dann so einfach angefangen zu schreiben und ich wusste eigentlich gar nicht, wo die Reise hingeht und habe dann Figuren beschrieben, die eigentlich alle so...
Das finde ich total irre, weil man muss sich da so reingeben. Viele sagen, wenn du dich in den Prozess gibst, dann fällt dir das alles ein und du schreibst einfach von alleine.
Also
so.
Es ist wie so ein Kanal eigentlich. Also du fängst an zu schreiben und dann sagst du, der geht jetzt da irgendwo hin und sieht das und das und so und dann auf einmal taucht eine Figur auf in deinem Kopf und dann sagst du, ah, das ist geil. Ja, dann wie kommen die beiden zusammen? Ach ja, vielleicht im Zug. Okay, dann schreibst du einfach, dann fahren die da irgendwo hin und so. Und dann auf einmal ist eine Reise entstanden, also zu mir selbst quasi, also während des Schreibprozesses, wo ich dann so viele Antworten gefunden habe über Dinge, die ich eigentlich zu meinem Vater mal stellen wollte. Oder warum, was ich mir nicht erklären konnte, warum hat er das gemacht? Oder warum ist meine Mutter so, wie sie ist? Oder was ist da passiert und so? Mhm. Und durch das Schreiben, also das klingt total verrückt, aber durch dieses Schreiben habe ich wirklich viele Antworten gefunden, weil ich eine andere Perspektive auf einmal gesehen habe. Und dachte, das ist klar, er konnte gar nicht anders. Er musste das sagen. Und dann ist mir so viel klar geworden und das war natürlich irgendwie auch sehr schön.
Und versöhnlich auch.
Ja, es war versöhnlich, ohne das Gespräch wirklich mit ihm zu haben.
Ja.
Das war also, weil er es dann natürlich, bevor wir die Gelegenheit hatten, wirklich viele Dinge so einfach zu besprechen, einfach dann verstarb.
Und sag mal, warst du auch mal sehr glücklich in Rom? Wenn du sagst, es hatte autobiografische Züge.
Ich liebe diese Stadt. Rom. Ja. Ich bin ja aus dem Tessin gebürtig und liebe die mediterrane Lebensart. Einfach so die Pasta, den Wein. Also Wein habe ich jetzt weggelassen, bin ja seit 11 Jahren abstinent. Aber das Leben an sich und diese Emotionalität, die bunten Farben, die Pasta, die Art zu leben, gefällt mir natürlich. Und Rom ist halt einfach meine Lieblingsstadt. Die hat einfach so viele Facetten, die ist so chaotisch. Und die Römer, weißt du, die sind alle wahnsinnig beschäftigt und keine Sau weiß, was sie eigentlich wirklich machen, aber es funktioniert irgendwie.
Ja, ich finde es auch.
Und das
auch
ist
toll.
Einfach, das ist so inspirierend und irgendwie. Und ich hatte so eine tolle Zeit, als ich da unten gedreht habe. Man muss ja nicht, man muss sich nicht verabreden, man geht einfach auf die Piazza, da sind alle.
Ja.
Und dann weiß man nicht, was dann passiert, aber irgendwas passiert.
Über welches Jahr sprechen wir?
Das war Bellamy, glaube ich, das war 2004 oder so, 2003, ja. Irgendwie sowas.
Ist auch schon ist wieder ganz schön.
Oh Gott, erinnere mich nicht dran. Also wenn ich meinen Sohn, der jetzt gerade irgendwie umzieht und Alice hilft ihm jetzt gerade umzuziehen,
ja.
Der jetzt gerade ein Praktikum als Fotograf hier in Berlin macht, der hat Fotografie studiert, der Leon, der ist jetzt 28 und ist jetzt nach Mitte gezogen oder zieht gerade nach Mitte. Wenn ich mir dann überlege, mein Gott, der ist schon 28, Wahnsinn, ja. Dann wird einem schon sehr klar, dass man
selber schon sehr alt ist.
Ja.
Aber du hattest ja mit 28, hast du gesagt, deine erste Midlife-Crisis.
Ja.
Wieso weißt du das noch so genau?
Weil mein Arzt mir das sagte. Also er sagte einfach so, du steckst voll in der Midlife-Crisis. Weil ich dachte, warum ist denn das so? Und dann sagt er, naja, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen früh, Herr Krüger, 28, aber ja, sie haben eine Midlife-Crisis. Und ich so, ach, Blödsinn, so ein Quatsch.
Aber woran hat er das festgemacht?
Ja, ich war einfach komplett durch. Also ich war einfach irgendwie unzufrieden, konnte mich nicht freuen über irgendwas, hatte einen Tinnitus, also so einen Gehörsturz gehabt und habe wahnsinnig viel gearbeitet und so. Und ich liebe Arbeiten, aber das hat mich dann irgendwann, stand ich dann vor der Premiere und habe mich dann immer gefragt, scheiße, warum machst du denn den Blödsinn eigentlich irgendwie? Das ist doch eigentlich und so. Und dann hinterfragt man natürlich irgendwie alles und möchte eigentlich alles hinschmeißen. Und hat aber keinen Plan, was man sonst eigentlich noch tun könnte, naja, was man eigentlich wirklich will.
Mit 28 gut beschäftigt zu sein und auch schon Vater im Übrigen. Also dein Sohn jetzt 28 ist, dann warst du ja damals schon Vater.
Ich war schon doppelter Vater.
Doppelter Vater. Also dann ist ja, sag ich mal, hast du ja schon viel mehr geschafft als viele andere mit 28, die meisten.
Also ich hab bis dahin dann auch schon mal die ganze Welt zweimal umrundet irgendwie und habe auf den schönsten Plätzen der Welt gedreht und so. Und das war natürlich einfach, wo du sagst, hey, das ist doch geil, du kannst doch eigentlich nur Purzelbäume schlagen vor Glück und so. Aber ich war dann irgendwie total unglücklich und ich wusste nicht warum. Und er sagte, das ist einfach irgendwie, da spielt irgendwas dein Körperspiel verrückt, dein Stoffwechsel, deine Hormone, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das ist eine Midlife Crisis. So. Und mittlerweile ist es so, ich bin jetzt Mitte 50 und hat mir neulich der Arzt gesagt, weil ich irgendwie so Schulterschmerzen hatte, bin ich dann so, also mein Vater, mein alter Herr hat immer gesagt, du, solange du dich da kratzen kannst, wo es juckt, ist alles in Ordnung.
Super Spruch.
Und das ging dann nicht mehr. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, irgendwie, ich kann mich da nicht mehr kratzen. Was ist denn da los? Und dann sagte er,
Verschleiß.
Das ist das Alter.
Verschleiß und altersgerechte Abnutzung.
Und dann hat er gesagt.
Und Degeneration habe ich jetzt letztens im Zusammenhang mit meiner Wirbelsäule gehört. Da dachte ich mir, das ist jetzt wirklich kein schönes Wort.
Nee, das
also in meinem Gesicht, ich verstehe es noch.
Ist nicht
aber
das Wort des Jahres. Auf jeden
Nein.
Fall. Nee.
Nein.
Nee, und dann sagt er, das ist ja auch kein Wunder, weil sie haben drei Sehnen, die einfach durch sind. Nicht so wie. Naja, drei Supraspinatus ist durch, der Bizeps ist durch, der Dings ist durch. Und dann sage ich ja, aber wie kommt denn das? Sag ich, naja, das ist Alter. So, und dann habe ich mich dann irgendwie...
Wie kann man die denn, wenn die durch, also jetzt oder porös oder wie auch immer, kann man das dann wieder zurecht trainieren?
Ja, also nee, das muss man operativ machen. Also ich hatte...
Hast du das noch vor dir?
Nein, ich habe ja in Lüneburg gedreht und dann habe ich dann die Stars in meiner Manege noch gemacht und habe ich gesagt, danach mache ich das schnell. Und
schnell.
Das war aber blöd, weil ich war dann schon zwei Monate drüber mit...
Ah,
mit also drei Sehnen, die komplett durchgerissen sind.
Ah.
Und habe dann nach Stars in Manege habe ich dann einen Freund angerufen, der wiederum in München ganz gut vernetzt ist. Und dann habe ich dann tatsächlich sofort einen OP-Termin bekommen.
Ja.
Und die haben mir quasi dann also zwei künstliche Sehnen oben eingebaut. Und die Bizepssehne haben sie wieder hochgetackert und haben gesagt, so, jetzt geht's wieder. So. Und
Darf ich kurz sagen, jetzt wo du es ansprichst, hängt der recht am
Ja, ja. Ja, der muss auch hängen, weil normalerweise habe ich dann irgendwie so eine Schlaufe irgendwie.
Aber
und so.
Du hast nichts gesagt, als ich dir mit den Beinen um den Hals gesprungen bin.
Das ist alles gut. Ich habe eine kräftige Linke.
Natürlich, ist auch gut zu wissen. Er hat eine kräftige Linke. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was gleichst du mit der Rechten aus, was so, oder mit der Linken, was mit der Rechten nicht mehr geht? Aber da bist du ja rekonvaleszent. Ich sage jetzt mal, noch drei Monate, du bist wieder ganz der Alte.
Habe ich auch gedacht.
Sag das doch einfach. Das ist doch den Leuten egal. Sag einfach ja.
Ja, es ist alles nicht so schlimm. Es ist alles machbar.
Der Hardy ist auf dem besten Weg.
Wie so ein Flummi.
Ja. Bum, 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 bum. Ja, ich weiß.
Das ist Alter.
Bist du sportverrückt?
Nein, Sport ist für mich ein wahnsinnig gutes Ventil, einfach um wirklich Stress abzubauen. Also, aber ich
mache leider zu wenig Stress, um so ein Ventil zu brauchen.
Naja, ich mache das schon relativ lange, so habe aber jetzt, sage ich mal, auch die. Ich trainiere jetzt nicht mehr unbedingt mit viel Gewichten und Gym und so. Ich mache halt einfach dann in der Früh mal Yoga, wenn es geht. Und dann, das hilft mir einfach irgendwo, dass ich meinen Rückenschmerzen weg sind. Zum Beispiel ist Yoga super.
Ja.
Ich hatte auch so richtig Rückenprobleme. Mhm. Und Yoga hat mir wirklich geholfen und es tut mir einfach auch gut. Also so, ich fühle mich dann vitaler und wenn ich dann irgendwie versuche, ich gehe viel mit dem Hund dann irgendwie auch raus und bewege mich viel und trainiere ein bisschen mit Bänder und so und dann reicht das eigentlich auch schon.
Ist ja interessant, dass man doch im Laufe seines Lebens, also du hast ja vielleicht schon auch ein bisschen angefangen als Haut drauf so und Ding und so, oder? Oder warst du immer schon so bewusst, was das Leben angeht? Nee. Und
Vollgas.
Nee.
Ja, Vollgas. Eben. Vollgas und dann irgendwie nur arbeiten, wenig schlafen, viel feiern und dann einfach das Ding gerockt irgendwie und irgendwann mal merkst du so, dass du bist einfach dann irgendwann, läufst du wirklich auf der letzten Rille und dann sagst du, du musst einfach mal entspannen.
Ich kann nicht entspannen. Ich bin total entspannt.
Ja, ja, nee, wenn einem Leute sagen, dass man sich jetzt mal entspannen soll, dann werde ich richtig sauer. Ja,
aber das ist auch was Lustiges passiert, denn meine ehemalige Schwiegermutter, die hat dann gesagt, weißt du, was das Beste wäre? Einfach, du musst mal auf die Malediven. Da kannst du wirklich entspannen. Ich so, bist du wahnsinnig? Wenn ich dann einfach auf dieser Insel stehe und kann das andere Ende schon sehen, da drehe ich komplett durch. Das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Und irgendwie hat sie mich dann überredet und ich bin dann tatsächlich auf die Malediven geflogen. Das ist schon viele Jahre her. Und dann ist was ganz Seltsames passiert. Ich hatte dann morgens aufgewacht. Die hatten auch so eine schöne Kaffeemaschine, wo du erstmal Kaffee gezogen hast, so neben dem Bett gleich, so super. Schaust du aufs Wasser, liest ein bisschen, schreibst ein bisschen, guckst auf die Uhr. Das zweite Mal, dann ist es schon 5 Uhr nachmittags und du hast nichts gemacht.
Das ist super.
Und dann denkst du, was ist denn das?
Reizarme Umgebung. Also schade, dass
Tom
man dafür
Jerry, hat an der Uhr gedreht.
Genau so. auf die Malediven fliegen muss, um festzustellen, dass man mit wenig entspannen Reizen kann. Eben entspannen kann. Aber vielleicht schafft man es ja auch irgendwo hier in Brandenburg. Ist auch reizarme Umgebung. Weißt du, stell dich doch mal da irgendwo in so einen Wald. Kiefern, Sandkiefernwald, da ist auch wenig los. Wenig Angebot, glaube ich, ist ein wahnsinniger Entspannungsfaktor. Also zum Beispiel für mich das Tollste, irgendwo zu sein, wo sonst nichts ist. Weil bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwo hinkomme und da ist ganz viel, dann will ich alles mitmachen. Ah, da ist ja da. Da sind wir mal da. Ah, da. Und guck mal, wie schick die alle aus. Da ziehe ich mir auch was Schickes an. Und, so. Und für mich ist das Allertollste, irgendwo hinzukommen, wo es gar nichts gibt. Nur so ein Holztisch. Und dann kommt einer und dann sagt, heute gibt es nur Fisch mit Gemüse. Ja, super.
Ja.
Sonst nichts. Perfekt. Am allerschlimmsten, dicke Speisekarte, 1000 Optionen.
Weil du reagierst natürlich sofort. Ja. Das ist ein Trigger, klar.
Ja.
Du bist natürlich ein kreativer Geist. Das sind ja alles so Impulse. Du denkst, ja, da ist so bing, 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 bing. Und dann denkst du, das ist toll, das ist genauso, gib mir mehr. Das ist ja wie eine Sucht eigentlich. Aber das Schwierige ist, sich da wirklich dann irgendwie selbst mal zu fragen, also mir ist das in Myanmar, da haben wir gedreht und dann habe ich Fotos gemacht von unserem Mönch und dann habe ich mir gesagt, eigentlich möchte ich ganz gerne mal wissen, wie die da so leben und so. Und dann bin ich danach, nach den Dreharbeiten, bin ich in dieses Kloster da gefahren und habe dann eine Woche lang mit den Mönchen, den buddhistischen Mönchen gelebt, um diese zu fotografieren und so.
Das haben die auch zugelassen?
Das haben die zugelassen, ja. Und dann saß ich dann einfach irgendwann mal so da und so stille und die guckt dich dann nur an und lächelt die ganze Zeit, sagt aber nichts.
Ja.
Und das ist natürlich das.
Total so, irritierend.
Soll ich jetzt was? Ich weiß ja, soll ich mal sagen oder nicht? Das ist so eine. Nee, vielleicht sollte ich einfach nur da sitzen. So. Und dann guckt er irgendwann, sagt er irgendwie so: Eine ganz einfache Frage. Was macht dich glücklich? Oder was willst du?
Ja.
Und das war natürlich eine Frage, wo du überhaupt gar keine.
Antwort
das fragt
drauf
dich
hast.
Keiner.
Nee.
Sondern du funktionierst ja nur, du machst ja nur irgendwie viel, damit es allen gut geht, aber keiner fragt dich, was du willst eigentlich.
Ja.
Und ich
meistens eben auch gar nicht so genau, gell?
Nee, weil du machst ja eigentlich, klar, es gibt es viele Dinge, die dir Freude machen und die du dir so schön ausmalst, wenn du sagst, oh, jetzt einfach mal, zum Beispiel bei der Corona, ne? Corona war ja so irgendwie Lockdown. Und ich habe mir immer so gewünscht, mal einfach im Bett zu bleiben, ganzen Tag und einfach nichts zu machen, wo ich sage, einmal im Leben möchte ich einfach mal so. Da kam der Lockdown und du konntest einfach mal den ganzen Tag im Bett liegen, ohne dass irgendeiner mal irgendwann sagt, pass mal auf, geh raus, mach dies, mach das und so. Und durftest du ja nicht. Das war so geil. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, wow.
Aber wenn man es jetzt jeden Tag könnte, wäre es eben halt auch nicht mehr geil.
Genau.
Ja. Ja. Man braucht diese Begrenzung und Beschränkung.
Ja,
Ferien sind nur toll, wenn sie enden. Ja. Also ich meine, alles andere ist schrecklich. Geld ist nur
zwei
toll,
Tage
wenn es endet.
Du dir dann irgendwo
das Leben
so
ist nur toll, wenn es endet.
Oh Gott.
Ja.
Ja, aber das ist wirklich, wie geht es ja auch oft zu, dass ich dann nach zwei Wochen Urlaub, das letzte Mal war es wirklich mit meiner Frau, das ist jetzt aber auch schon Jahre her, wo wir gemeinsam einen Urlaub gemacht haben, weil wir beide nicht so diese Urlaubsmenschen sind. Wir entspannen uns eigentlich bei der Arbeit irgendwie so ein bisschen. Das ist, klingt verrückt, aber es ist wirklich
ist
so.
Bei mir auch so.
Und das war für uns einfach so, so ungewohnt auch zu sagen, so, wir können uns entspannen. Ja, machen wir. Und dann zwei Tage hast du noch vor deinem Rückflug und sagst, jetzt könnte ich eigentlich noch mal eine Woche Urlaub machen.
Ich
jetzt
weiß.
Ist es entspannt.
Mhm. Und kenn das ich. Ist, ja, jetzt geht's leider zurück. So, ja. Jetzt pass auf. Ich spiele jetzt mit dir ein Spiel und ich habe etwas Angst. Ich glaube zu Recht. Warte, was ist das hier? Ich weiß ja auch immer nicht, worum es geht.
Okay.
Liebe Hadi, liebe Barbara, spürt ihr die Liebe im Raum?
Ja.
Hört ihr das Knistern? Solltet ihr, denn Valentinstag steht vor der Tür. Das stimmt, in einer Woche ist Valentinstag. Das kann man ja gleich mal hier durchsagen, dass die Leute auch dran denken. Und damit jeder weiß, was er machen muss, spielt ihr jetzt Hadi, aber herzlich. Oh, wir haben typische Valentinstagsgeschenke und Rituale auf eine Liste gepackt und wollen von euch wissen, was ihr davon haltet. I love it. Ah. Bitte ordnet die Sachen auf der Amor-Skala ein, wobei 0 für tote Hose und 10 für bitte heirate mich steht.
Oh,
I love it. Das ist toll.
Das ist eine geile Idee.
Soll ich das mal aufsetzen?
Ja, mach mal.
Ich muss vielleicht mal Valentinstagmäßig niesen.
Lass es raus.
So, warte, ja. Vielleicht nach hinten.
Das sieht ganz toll aus.
Die wollen immer, dass ich alberne Sachen
also jetzt,
aufhabe.
Jetzt hat Barbara ein Haarreif mit zwei sich mit zwei rosanen Herzen, wo ein B draufsteht und die klappern jetzt irgendwie. Das sieht ganz toll aus. Cool. Solltest du eigentlich immer tragen.
Sowas muss man auf der Wiesn auf dem Oktoberfest
kaufen. Ich meine, da lächelt dich jeder sofort an.
Ja, das stimmt. Ja. Ich sollte häufiger solche Haarreifen aufsetzen.
Sollte
ich habe die
anziehen.
In allen Variationen hier. Ich habe welche für Weihnachten mit Christbäumen oben drauf. Ich habe sogar welche Elchgeweihe und so weiter. Das ist toll. Jetzt pass auf.
Einhorn.
Also, wie finden wir, wenn jemand, also wenn man extra für den Valentinstag einen Musiker ins Restaurant bestellt? Das ist die erste Frage. Ich kriege jetzt schon hochgerollte Fußnägel beim Gedanken. Zwei Leute hier kriegen im Raum gleich hochgerollte Fußnägel bei der Vorstellung, dass jemand in der Öffentlichkeit eine öffentliche Liebesbekundung, also nur noch übertroffen von öffentlichem Heiratsantrag im Fußballstadion oder in einer Fernsehshow. Grauenvoll.
Es ist ganz furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Also vor allem, ich hatte
erzähl ruhig.
Pass auf. Als ich Katrin, also meine Ex-Frau, geheiratet hatte mein Ex-Schwiegervater, der ist, Gott sei Dank, bin selig, der ist auch nicht mehr da, der hat einen Musiker bestellt in das Standesamt, der dann einfach, wir hatten so einen Lieblingssong, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall hat er das dann zum Besten gegeben. Und
er mit dem Musiker?
Nein, der Musiker. Also One-Man-Show, hat gesungen und gespielt und hat dann irgendwie so ganz emotional hat er gesungen und es war irgendwie so ganz toll und guckte meine Frau die ganze Zeit so verliebt an und hatte schon Tränen in den Augen und meine Frau guckte ihn irgendwie so an und habe ich gesagt, wir heiraten jetzt hier eigentlich. Und das war so furchtbar.
Es geht gar nicht. Alles mit Musik und ich finde, öffentliche Liebesbekundungen gehen gar nicht.
Also wenn Elton John da wäre, okay.
Ich ziehe jetzt die Dinger wieder aus, weil die klappern und hinterher sagen sie zu mir, Barbara, es hat die ganze Zeit geklappert. So. Wie finden wir es, wenn jemand mit Strapsen die Tür aufmacht? Also ich gehe jetzt mal davon aus, das gilt nur für die Frau des Hauses. Also wenn mein Mann mir mit Straps die Tür aufmachen würde, ich wäre irritiert, aber komm, ich würde sagen, komm, lass mal gelten.
Ja, Valentin, das kann man da schon machen.
Finde ich schon, oder?
Ja, es gibt ja auch so in Italien, sagt man irgendwie, wenn man so rote Unterwäsche über Silvester hat, dann bringt das Glück.
Eben.
Vielleicht ist das ja Valentinstag dann auch irgendwie.
Ja, Strapse bringen auch Glück, glaube ich. Auch. Auf jeden Fall. Strapse bringen Glück, das ist, glaube ich, ein ganz altdeutsches Sprichwort. Ich muss allerdings sagen, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht geht es jetzt auch zu weit, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, nicht alle Männer stehen total auf diese ganze Straps-Spitzen-Schnürnummer.
Also ich kann dir nur sagen, nachdem ich diese Drag-Show da gemacht habe.
Ja. In welcher Rolle warst du nochmal?
Ich war Drag Queen.
Ja.
Hab die Nummer auch gewonnen. Ah ja, hab dann Conchita Wurst, Wurst, hab ich gesungen und bin da klaffer in den High Heels und so.
Ja.
Und dann hast du ja dieses Kleid an und da hatte ich eine Perücke, die sah aus wie eine Rose. Und du bist dann, glaube ich, 6 Stunden, bis du erstmal so aussiehst. Ja. Also, und hast alles abgebunden, was da irgendwie rumhängt. Ja. Also, dann hast du dann 5 Strumpfhosen übereinander an und so. Denke ich mir so. Und dann in diesen High Heels, wo ich mir dann sagte, also nach der Nummer. Ja. Habe ich dann zu meiner Frau gesagt, beim nächsten Red Carpet oder so, ich sage, zieh dir einfach Turnschuhe an. Ich verstehe das. Das kann man niemandem zumuten. Wir haben die Füße wehgetan.
Aber ich kenne trotzdem viele Männer, die da so sagen, ja, jetzt zieh das mal aus, das quietschende Zeug da. Nee. Zieh dieses quietschende Zeug jetzt mal aus. Weißt du, es ist ja auch alles so. Also wenn ich mir vorstelle, da steht jetzt einer vor dir so eine Frau und die hat da die ganze Zeit die Ketten und die Lederstreifen irgendwo und so. Da musst du ja auch sowas von perfekt aussehen, dass das nicht...
Es kommt auch auf die Beziehung an. Also wie man, also Alice und ich, glaube ich, wir würden uns einfach nur totlachen.
Ja.
Was wir da kommen, das Schatz, bitte. Aber ich glaube irgendwie, ist wieder so, könntest du mal, weiß ich nicht, vielleicht müsste ich dann auch, wir haben gesagt, pass mal auf, wir schmeißen uns in Latex und fallen übereinander her. Da habe ich gesagt, weißt du was, wir lachen uns kaputt und kommen aus dem Scheiß gar nicht raus.
Du kommst gar nicht erst rein in so ein Latex. Hast du mal so ein Zeug angezogen? Nee. Du musstest ja mit Babyöl und mit Puder und allem drum und dran. Und dann steckst du da in so einem Ding da drin.
Warum macht man das?
Ja, also ich finde, es hat ja schon irgendwie einen Sinn, dass man erstmal alles auszieht, bevor es losgeht und nicht dann sich irgendwelche Sachen anzieht.
Ja, aber wenn du dann irgendwie so, pass mal, ich zieh mal, ja? Und dann, und dann so, hey, warte mal, ich muss mich festhalten. Und dann bist du schon in der Küche und hast nur ein Bein.
So. Nee, das, also okay. Ich merke schon, die Strapse, also mit der Strapse die Tür aufmachen, Hadi sagt okay, ich würde es auch machen, ehrlich gesagt. Also aber wir auch nicht.
Leute, zieht euch die Strapse an.
So, Blumen von der Tanke.
Naja, das ist immer so grenzwertig. Wenn es Rosen sind dann und man verheiratet ist, dann kann es natürlich auch sein, du hast ein schlechtes Gewissen. Was hast du ausgefressen?
Du Schwein, ja.
Was hast du gemacht? So. Aber es ist immer die Art und Weise, wie du das machst, wie du das Ganze einfach auch servierst sozusagen. Ja,
also
das
auf allen Vieren, wenn man den Strauß quer im Mund hat, würde ich sagen, bin
ohne
ich erstmal
ohne Latex
eine Runde weiter. Ja. Also ich muss nur sagen, also Blumen von der Tanke, ich kenne da halt nichts anderes. Also da gibt es die Rose mit Schleierkraut mit so Zellophan drum und dann gibt es den Strauß mit den 5 Gerbera und Farn drumherum mit dem Zellophan drum. Da, ich habe sogar ein Lied drüber geschrieben. Danke für die Blumen von der Tanke, danke, danke.
Ja,
weil das, also das würde ich eher versuchen zu vermeiden. Ich bin ja allergisch auf rote Rosen. Also nicht, dass ich niesen muss, sondern ich finde es einfach so wahnsinnig scheußlich.
Ja, das ist so unkreativ.
Rote Rosen ist so wirklich so, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Ja, dann eine langstielige rote Rose ist für mich absolut.
Ich abhaken, check.
Hier, nimm. So. Hier, nimm. So, ein Weg aus Rosenblättern. Da habe ich letztens was sehr Lustiges gesehen. Ein Weg aus Rosenblättern, hatte er so Rosenblätter gestreut zur Spüle hin, weißt du? In der Küche.
Das ist ja auch schon wieder, ja, es ist halt einfach so, es ist einfach so unkreativ, finde ich, einfach so. Den Scheiß musst du ja dann auch wieder wegräumen.
So, genau. Aber das soll sie dann doch selber machen, die Frau. Jetzt mal ganz ehrlich. Du hast mitgemacht, ich wollte nochmal mit dir über das Thema Essen reden. Du hast beim Vox-Experiment mitgemacht. Mhm. Gewissensbisse hieß das Ganze. Mhm. Erzähl mal bitte, was habt ihr da genau gemacht?
Ja, da haben wir die Idee, die ich ja eigentlich sehr gut finde, ist einfach, wie man darauf reagiert, wenn man jetzt Schafe zum Beispiel im eigenen Garten hätte, würde man dann immer noch Fleisch essen oder hat man dann irgendwie eine Beziehung zu diesem Tier und würde dann nicht drüber nachdenken und sagen, ich werde mich jetzt nur von Gemüse ernähren. So. Der Grundgedanke finde ich dann irgendwie auch ganz gut. Und die Kinder, die haben da auch schön mitgemacht. Wir hatten dann irgendwie im Garten so einen Zaun aufgestellt und hatten dann so ein kleines Gartenhäuschen, wo die dann mit Heu und so, wo die dann geschlafen haben
kleine
und so.
Schafe.
Und den ganzen Tag haben sie unseren ganzen Garten irgendwie weggefressen und zugeschissen. Und Honey und Nanny haben wir sie genannt.
Jetzt fress ich euch doch.
Honey und Nanny. Und dann nach ein paar Wochen hieß es so, kommen die jetzt zum Schlachter oder dürfen die weiterleben? So. Und das war letztendlich das Experiment und so. Und wir haben es dann natürlich den Schäfer aus Brandenburg dann irgendwie
übergeben.
Ja. Und die mit dem Versprechen, dass die dann auch nicht geschlachtet werden und so. Und das war schon sehr interessant eigentlich, diese ganze Geschichte, weil auch dieses Thema natürlich wichtig ist. Und das, man sieht das ja auch jetzt mit den Bauern, die da auf die Barrikaden gehen. Und wir haben auch eine Dokumentation gemacht, wo wir auch gesagt haben, okay, wie können wir eigentlich die Welt retten, dass genug Essen da ist für alle und dass wir irgendwie die Umwelt schonen.
Wer hat diese Dokumentation gemacht? Du und deine Frau?
Habe ich gemacht, mit meiner Frau und den Kindern auch zusammen.
Ja.
Und da geht es eben darum, dass wir als sozusagen normale Menschen dann einfach mal fragen, warum ist das so? Warum ist das Klima so? Und warum sollten wir jetzt mehr Gemüse und weniger Fleisch essen? Und dann bin ich dann zu den Bauern gegangen, zum Biobauern und dann zu normalen Bauern. Dann bin ich zu den Professoren nach England gefahren, um einfach dann einen sehr interessanten Mann kennenzulernen, Dr. Klarmann, der einfach die Planetary Health Diet erfunden hatte.
Ah, also sich so ernähren, dass man den Planeten möglichst wenig schadet.
Genau, dass man
und da kommt nichts Neues bei raus. Ehrlich gesagt ist es ja ein bisschen so, dass man schon ein bisschen weiß, was gut ist und was nicht, oder?
Ja, man weiß es schon. Wir sind ja auch ob wir es wollen oder nicht, schon so sensibilisiert, einfach weil uns das jetzt wirklich auch trifft. Also ich meine, ich kann das natürlich auf der einen Seite ja schon irgendwie verstehen. Nur vielleicht sollten wir denen einfach anbieten, pass mal auf, Leute, vielleicht sollten wir einfach die GEZ-Gebühren nicht erhöhen, sondern einfach einen Teil davon abführen, den Bauern geben, nur mit der Bedingung, dass sie weniger Kühe auf die Weide lassen und einfach mehr andere Dinge abhauen.
Ausgerechnet die GEZ-Gebühren. Ich als ARD-Mitarbeiterin finanziere praktisch mein ganzes Luxusleben von den GEZ-Gebühren.
Ja,
und du auch, wenn du in Galinstrom drehst.
Ja, 9 Milliarden Euro. Euro, haben Euro. Sie, haben Sie.
Ja, ganz ehrlich, mein Haus, mein Gartenweg, die Garage, so. Die Einfahrt, das Tor, das ist alles teuer.
Das ist teuer.
Okay, naja, also.
Nee, aber es ist ja einfach so, wenn man sich mal vorstellt, na klar, das ist natürlich auch der beste Arbeitgeber, den man sich vorstellen kann, weil die Kohle, aber es ist nur so, wenn jetzt mittlerweile ist auch die ganze Industrie, also die Film-, Fernsehindustrie hat sich auch so verändert, also durch die Streaming-Dienste hat man sich gesagt, oh geil, jetzt haben auch junge Leute vielleicht mehr Zugang also junge Schauspieler den Zugang zu geile Filme machen und so, ja, man hat ja da viele Möglichkeiten durch die ganzen Streaming-Dienste und so. Aber das hat natürlich zwar jetzt mehr Arbeit geschaffen für Leute, nur das hat das ganze Business komplett verändert.
Ja.
Weil die haben jetzt, Gagen werden pauschalisiert, man verdient weniger, man ist im Grunde genommen verbannt, irgendwie in weniger Tagen irgendwie einen ganzen Spielfilm zu drehen oder eine Folge zu drehen.
Und bald machst du künstliche Intelligenz.
Und bald machst du, Redakteure werden KI-mäßig ausgetauscht. Und auch die zum Beispiel habe ich jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der für die Bunte gearbeitet hat und die Fotos bearbeitet und das macht jetzt auch nur noch KI. Also die Leute werden entlassen ohne Ende. Also auch bei Focus werden anscheinend wohl jetzt auch viele Leute entlassen. Also das sind alles so viele Dinge, wo man
sagt...
Es
passiert ganz schön viel, gell?
Es ist eigentlich, also das ganze Business ist, noch dazu ist es ja so, wenn du jetzt hier für Netflix arbeitest oder für Paramount, dann sind es meistens immer dieselben Leute. Und wenn natürlich jetzt, sag ich mal, die alten Leute oder die ältere Generation, also die einfach GEZ-Gebühren zahlen,
so,
die zahlen nicht nochmal Netflix und nochmal Amazon und nochmal dies, nochmal das. Das Geld haben die ja nicht.
Aber umgekehrt ist es dann demnächst leider so, die zahlen ja nur noch Netflix, aber keine GEZ mehr.
Ja, naja, also ich weiß es nicht. Glaube ich nicht, weil die möchten natürlich ganz gerne einfach diese Serien, die sie jetzt alle abgesetzt haben, bis auf ein paar wenige natürlich irgendwie sehen. Und ich höre sie ja auch oft einfach, wie sie sich beklagen bei uns im Café, dass es keine, warum drehen sie denn kein Förster mehr, warum drehen sie denn kein dies und jenes mehr? Wir wissen gar nicht mehr, was wir gucken sollen und so. Ja. Diese ganzen Shows und diese ganzen Sachen,
das ist
halt irgendwie so. Ja, nee, und das verstehe ich.
Das höre ich nie. Die Leute sagen zu mir immer nur, man sieht sie ja überall. Egal, wo man hinschaltet, sie sind ja immer schon da.
Naja, du gut beschäftigte Menschen, es ist ja auch so, dass man, wenn man dann einfach so im Flow ist, dass dich natürlich dann auch jeder haben will, weil du es kannst und weil es funktioniert und weil die Leute dich lieben und dich hören und sehen wollen. Das ist natürlich einfach wichtig.
Ja, aber ich habe jetzt gar nicht mehr so im Einzelnen nachgefragt, ob die Leute mich sehen wollen und hören wollen, sondern ich habe es einfach gemacht.
Ich habe jetzt gerade, als ich hierher gefahren bin, mit einem Freund von mir aus Minga gesprochen und habe gesagt, dass ich jetzt zu Barbara gehe. Und er sagt, ja, super, die ist so cool.
Die war geil früher, hat er gesagt.
Nee, er sagt, oh, das
die war
lustig.
Geil früher im P1. Wie alt ist die denn inzwischen?
Du siehst immer noch toll aus.
Ja,
also,
gell?
Also, für mein, ich meine,
ich bin 49. Ich bin eine ganz andere Generation als du. Ja.
Ich glaube, ich esse noch eine Waffel.
Ja. Ist mal noch eine Waffel. Das kommt hier gut an. Das werden wir hier alles. Also, das heißt, du hast. Du bist dann zu dem Ergebnis, also ich, um jetzt nochmal zurückzukommen zum Fleisch, ich habe ja Hühner und zwar ziemlich viele und ich habe seitdem, ist mir jetzt so aufgefallen, seit du gerade darüber gesprochen hast, kein Hühnerfleisch mehr gegessen. Weil
das
die Vorstellung,
dir, ne?
dass man denen die Federn ausreißt und darunter dann so ein Fleisch
Es ist was anderes, wenn du jetzt noch jagen gehst, weißt du, wie früher und das noch selber erlegen musst.
Ich bin überhaupt nicht gegen Fleisch. Also ich finde, wenn man das alles drosseln würde und jeder würde sich das gut überlegen, wann er Fleisch isst, ich bin dafür, dass das extrem teuer wird und dass man sich das ab und zu mal leistet. Das wäre mein Vorschlag zur Güte.
Was Besonderes ist, ja. Genauso wie Fisch einfach auch was Besonderes sein sollte.
Ja, inzwischen ist es ja so, jetzt mal ganz ehrlich. Eigentlich darf man gar nichts mehr essen. Wirklich nur noch Fallobst und da auch nur noch das, was sozusagen, weil sonst, du fällst ja dem Planeten im Prinzip mit allem zur Last.
Ja, ich meine,
die Fische ist noch schlimmer,
Soja-Produkte
sind schrecklich. Ja. Alles ist schlecht letztendlich. Ja, also insofern, am besten, wir würden der Gesellschaft den größten Gefallen tun, wenn wir wirklich schnell sterben.
Naja, irgendwann mal, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, weil ich bin da, wo ich sage, irgendwie, ich versuche immer positiv zu bleiben. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile mit der Gesellschaft in der ganzen Welt so weit sind, dass wir einfach mal irgendwo implodieren müssen, damit das einfach irgendwann, das kann gar nicht anders sein.
Nee, natürlich. Natürlich, aber es wird jetzt ja alles dafür getan, also von außen
dass
und von innen,
geht,
dass es möglichst schnell implodiert oder explodiert. Und
das Wahnsinn, ja.
Das können wir ja, sag ich mal, sind wir wahrscheinlich noch Zeuge der ganzen Geschichte. Erziehst du noch? Also bist du noch im Erziehungsprozess oder sind deine Kinder schon alt genug?
Na, die haben ja einfach. Na, das Schwierige ist ja einfach, so Kinder glauben sowieso nur das, was du denen vorlebst. Also du kannst mit denen sagen, was du willst, die wissen das sowieso besser. Gerade diese junge Generation, die, also gerade wenn wir jetzt irgendwie so Aushilfen suchen oder jemand, der im Café arbeitet und so sich ein bisschen Geld verdient, so nebenbei, die wissen alles. Die wissen alles, haben es noch nie gemacht, aber wissen alles. Mhm. Wollen nicht, sage du, aber du musst ja vielleicht irgendwie heute mal ein bisschen länger arbeiten. Wie? Noch länger?
Kennen ihre Rechte
müssen wir,
auch.
Da müssen wir aber irgendwie, ja genau, also die sagen, okay, da muss ich aber gleich sofort, also es ist was anderes. Früher bei uns haben gesagt, wir haben gearbeitet und waren total stolz darauf, dass wir überhaupt Arbeit hatten und das eigene Geld verdient haben irgendwie. Das ist anders. Die arbeiten jetzt, sie wollen arbeiten. Sie wollen Geld verdienen, sage ich mal, aber eigentlich nicht arbeiten, wirklich.
Ja, also und ich glaube, was über allem steht, ist so ein bisschen manchmal so dieses, okay, ich mache es, wenn du mich nett fragst. Und du und man sich so denkt, nee.
Ja, ja.
Du machst es, weil du dafür bezahlt wirst und es einfach dein Job ist, ja. Und da hat sich, glaube ich, tatsächlich
Du kannst die Wohnung
geändert.
Haben, wenn du jetzt hier bist. Ja, okay, aber da brauche ich noch einen Tisch, einen Stuhl und ein Dings.
Und die anderen sind verantwortlich. Ich glaube, also was ich immer so toll fand, eigentlich am Erwachsenwerden, war für alles sehr selber verantwortlich zu sein und
unabhängig zu sein.
Unabhängig und auch verantwortlich zu sein. Ich finde, Verantwortung zu übernehmen,
ich mache, was ich will.
Ist.
Ich muss dir aber nicht sagen, was warum, sondern ich mache es einfach. Und mein Vater hat irgendwie damals auch gesagt, okay, der macht jetzt irgendwie seine Hotellehre und dann ist er Koch und irgendwie hat einen anständigen Beruf gelernt und so. Und wenn er dann immer noch Schauspieler machen will, dann soll er es halt machen.
Ja.
So. Ich habe das, also bei meinem jüngeren Sohn, also Noah war es ja irgendwie so, der kam irgendwann mal, also er hatte ja ein bisschen Probleme in der Schule und so und dann war jetzt auch nicht so der Enthusiast, der sagt irgendwie, ich kriege das alles auf die Kette und so, sondern er versuchte natürlich immer so, sagte, du, vielleicht sollte ich dann doch mal irgendwie mal über die Schauspielerei nachdenken. Das ist ja irgendwie so.
Ja.
Ne? Dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf, in 2 Wochen bin ich auf Theatertournee, pack deine Sachen und komm mit.
Ja.
Okay, klar. Okay, mach ich. Cool. So. 5 Tage später, nach der Premiere, sagt er, Papa, so mal ganz ehrlich, also das Geld kann man auch leichter verdienen, oder? Dann war die Sache gegessen. So, und er ist dann in die IT gegangen, hat dann super, und das ist ganz, hat super verdient, ist auch mit seinem jungen Alter, also von, ist gleich über, also hat die Ausbildung bekommen, hat, ist gleich dann übernommen worden und so, und hat wirklich viel Geld verdient irgendwie, hat dann noch zu Hause bei meiner Ex-Frau gewohnt und ist auch gar nicht ausgezogen oder so, aber also hat er irgendwie so, und ist jetzt aber allerdings nach Wien gezogen und hat dann natürlich dann gespürt, okay, das ist alles. Und dann sagte, du, ich weiß nicht, man, diese IT, das macht mich einfach überhaupt nicht glücklich. Ich muss was anderes machen und so. Ich gehe jetzt mit meiner Freundin nach Wien, hat sich einen Hund angeschafft und hat gesagt, so, und jetzt will ich Medizin studieren. Ich so, was willst du? Ja, Medizin studieren. Sag ich, also du hast einen super Job, du bist IT, du hast ja irgendwie, du hast ja alle Chancen der Welt. Warum willst du jetzt Medizin?
Ja.
Ja, das, ich glaube, ich möchte das jetzt einfach. Ich, okay, mach das. Dann habe ich mir gedacht, okay, also mal gucken, ob er das wirklich durchzieht. Hat es durchgezogen, wohnt jetzt in Berlin, wohnt in Wien, hat einen Hund, eine Freundin, arbeitet
in
irgendwie.
In der Reihenfolge, ja. Ein Hund, eine Freundin, nee, und, nee. Und ein Studium.
Also ich glaube, nee, Freundin war erst da und dann kam der Hund.
Okay.
Ja, so. Und dann, dann hat er angefangen zu arbeiten und sich ein bisschen Geld zu verdienen und lernt jetzt wirklich für die Prüfung in Wien aufgenommen zu werden für das Studium der Medizin.
Der soll bloß zurückkommen und hier Arzt werden. Wir brauchen.
Habe ich gesagt, so, okay.
Siehst du mal, man muss ihn nur Zeit lassen.
Da,
wir sind doch auch, guck mal jetzt langsam. Zeigen wir das Beste von uns.
Naja, so kurz. Es wird immer schlimmer.
Ja, das stimmt allerdings. Was würdest du sagen? Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke?
Oh, meine größte Stärke. Das ist schwierig. Ich glaube, dass ich so einen eisernen Willen habe. Also wenn ich mir etwas, wenn ich etwas in mir in den Kopf gesetzt habe und durchziehen will, dann bin ich da auch ganz konsequent und ich glaube, das ist. Das ist so eine Stärke, wo ich auch selber sage, dass ich weiß, dass ich das kann.
Okay.
Weil ich dann irgendwie so ganz konsequent bin und auch.
Du lässt dich nicht abbringen.
Nee, ich will das dann auch. Ich bin dann sehr ehrgeizig, dass ich das dann irgendwie will, auch wenn es hinterher eine totale blöde Idee war.
Ja.
Aber
du ziehst es erstmal durch.
Ich ziehe es erstmal durch.
Was ist deine größte Schwäche? Du ziehst es durch, auch wenn es eine blöde Idee ist.
Genau. Es hat ja immer so zweischneidiges Schwert. Meine größte Schwäche, ich glaube, dass ich einfach ich bin so ein Träumer. Also mein Vater hat ja früher immer gesagt so, was soll aus diesem Buben mal werden irgendwie? Der steht mit den Füßen im Sand und mit dem Kopf in den Wolken.
Ja.
So hat er mich immer beschrieben. Und das ist wirklich so. Das ist, ich bin einfach so, ich brauche das aber auch. Aber ich glaube, das hält mich einfach auch davon ab, einfach mal so ein Arschloch zu werden,
ja.
Weißt du, so, sondern ich habe dann einfach irgendwo so, ich sehe halt dann einfach irgendwo so die Sternchen, wo ich dann einfach sage, oh, das ist aber schön.
Ja.
So, das ist irgendwie, ich habe auch immer in jeder Situation, auch so krass sie auch sein mag, habe ich dann immer irgendwie dann doch etwas gesehen, wo ich gesagt habe, nein, es wird alles irgendwie gut. Ich habe dieses Urvertrauen, dass am Ende des Tages, dass sich einfach auch etwas ist, ich weiß, dass ich jetzt da, wo ich bin, ich auch sein muss. Also es hat natürlich einfach auch viel mit dir zu tun, dass ich jetzt hier bin und die Waffeln
essen darf. Es sind die Mischung aus Vanillesoße, Waffeln und einem sehr, sehr guten Gespräch mit unfassbar tollen Fragen. Und da alles Sinn machen sollte am Ende, ich habe ja begonnen damit, ja, ich hatte eine Fragen, Farm in Afrika und habe gesagt, du seist ja so ähnlich. Bist so ähnlich aufgewachsen. Das stimmt schon, dass du viele Jahre deiner frühen Kindheit in Tansania
immer mal wieder. Wir waren auch natürlich immer mit deinem Vater dabei. Da hat er Madrid dann irgendwie gedreht und hier und da mal in Rom gedreht. Dann sind wir wieder zurück nach Afrika gegangen und so. Und das war natürlich auch irgendwie so ein Traum in Afrika, diese Farm zu haben. Der natürlich irgendwie auch seiner war. Und hab mir gedacht, vielleicht kannst du das irgendwann mal übernehmen und so. Ja. Und dann bin ich dann runter.
Gab es diese Farm? War die in Familienbesitz?
Mhm. Ja, wir wurden dann enteignet und sind dann mehr oder weniger dann auch pleite gegangen, weil natürlich irgendwie auch keine Gäste mehr da waren und so. Mhm. Und dann hat mein Vater dann gesagt, okay, ich werde dieses Land nie wieder betreten. Hat er dann auch nicht mehr gemacht.
Oh Gott.
Und Freunde von mir, Jörg und Marlies Gabriel, die haben einen Teil dieser Farm übernommen und da kannst du heute, die heißt Hatari Lodge in Tansania.
Und da kann man
wohnen? Da kann man wohnen und das ist in den 70s-Style irgendwie gehalten, so
nein,
wie das damals war.
Nein.
Und ich sage dir, das ist kein Scheiß, wenn du das Fenster aufmachst in der Früh, laufen die Giraffen durch den Garten. Und ach, die, mach. Also das ist, du siehst Büffel, du siehst Elefanten, du siehst, also, und Jörg ist so ein bisschen so ein Crocodile Dundee Typ.
Ja.
Der sieht nicht nur, der sieht einfach nicht nur so aus, sondern der wirklich, der bringt dich an Orte, da hast du gedacht, das sieht kein Tourist, oh, und das ist irre. So schön. Ich kann nur jeden raten, der einfach mal Afrika kennenlernen will, fahrt auf die Hatari Lodge, sagt Jörg einen schönen Gruß und mal liest
Servus
Gruß
Jörg,
von mir.
Viele Servus. Grüße vom Hardy Junior. Genau. Wie schaut's aus?
Das ist gut.
Wo sind die Elefanten?
Ja.
Naja, gut, okay, aber da hast du ja, da steckt ja sozusagen, es steckt noch ein bisschen Afrika in dir.
Ja, ganz viel sogar. Also ich, das Seltsame war, ich bin dann ja viele, viele Jahre nicht mehr da gewesen, weil ich dann bei der Ausbildung gemacht habe und dann habe ich gedreht und so und dann irgendwann mal habe ich so für Vox damals so eine Reisegeschichte gemacht und da hieß es dann irgendwie so, wir zeigen dir einfach mal Afrika, fahren wir mal auf deine Farm und du zeigst uns das mal. Und dann bin ich das erste Mal wieder
zurückgekommen
dahin.
Und? Sag
und
mal.
Ich bin dann aus diesem Flieger rausgestiegen, da kannst du ja direkt zum Kilimandscharo fliegen.
Ja, man fliegt hier auf und landet auf so einer Hugelpiste einfach irgendwo,
und
oder?
Dann habe ich so den ersten Fuß dann irgendwie auf diesen Boden gesetzt und habe mich dann wirklich wie zu Hause gefühlt. Und es war dann auch so, ich bin dann zum Jörg und Marlies gefahren und so. Und es war so, ich habe mich da bewegt, als wäre ich nie weg gewesen. Und das Lustige war, dass viele, die da unten mit uns gearbeitet haben, also sehr viele Familien, Maasai-Familien in der dritten Generation auch schon, und auch ein Spielkamerad, der damals der kam dann irgendwie, der ist ein Ranger da unten. Und dann standen die alle da, Spalier, und haben gesungen, als ich kam. Und ich bin mitten in der Nacht da irgendwie so angekommen, weil es und so. Und dann haben die dann gesungen und die haben mich alle so angeguckt und haben gedacht, der Hardy ist wieder da, jetzt geht's wieder los.
Oh Gott, ja.
Jetzt ist er wieder da, er ist zurück. Die haben geglaubt, dass ich mein Vater bin.
Ach so, weißt du? Okay.
So, und haben gedacht, so. Und das war dann irgendwie so, dass die alle sich gefreut haben und gedacht haben, jetzt wird das alles so wie früher. Naja, das war natürlich irgendwie enttäuschend, denen dann klarzumachen, dass das nicht so ist und so. Und dann ein paar Jahre später bin ich dann tatsächlich mit Traumschiff dann wieder auf die Farm gekommen und dann.
Fettes Traumschiff in Tansania?
Nein, es ist so, ich hatte diese Land Rolle gehabt, ja, irgendwie verstehe. Und so. Und dann sind wir mit dem Team auch hingefahren und so. Und dann kam gleich Marlies auf mich zu und sagte, Hardy, mein Koch ist nicht da. Komm bitte. Und so. Und dann habe ich gleich fürs Team gekocht.
Bist in die Küche oder
hast
gekocht?
Ja, klar. Und habe gleich irgendwie fürs Team gekocht und so. Und dann war ich auch gleich wieder da. Und da gibt es auch einen ganz, ganz wahnsinnig tollen Platz. Der heißt Shumata. Da haben die so ein Beduinenzelt aufgebaut und es ist auf dem Hügel, wo du in das Tal reinschaust und du kannst da unten dann diese kleinen Maasai-Dörfer sehen und das sind auf den Pfaden der Elefanten, auf die alten Pfade der Elefanten führt durch dieses Tal. Und das ist so unfassbar schön und du warst dem Himmel so nah.
Ja.
Weil du siehst dann auch die Sterne und die Milchstraße, da hast du das Gefühl, du kannst die wirklich ergreifen, wenn du da bist. Also das ist so wahnsinnig schön. Also kann ich nur jemand, der wirklich mal...
Das muss ich mal machen.
Das ist Wahnsinn.
Das muss man ja den Kindern auch zeigen, gell?
Ja, aber die müssen natürlich auch in einem gewissen Alter sein.
Ja.
Also ich habe das auch mit meinen Töchtern, weil Vinas, die ist jetzt mittlerweile 16.
Ja.
Und ihre Mutter war ja Thailänderin und ihr Vater kam aus Ghana.
Ja.
Und wir haben sie ja damals adoptiert, als sie nicht mal ein Jahr alt war.
Aha.
Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist sicherlich mal, wenn ihr irgendwann mal auch mal wissen will, weißt du, wo diese ganzen Wurzeln irgendwo sind, ne? Wo, und so, dass ich die mal einpacken, alle, die ganzen Kinder, und zeige ihnen das mal. Aber bis jetzt hat sie noch nicht so diesen Impuls gehabt, irgendwie zu wissen, was da eigentlich
alles ist.
Was da irgendwie, das kommt wahrscheinlich noch. Weil die ist sehr gut aufgehoben. Also Katrin, meine Ex-Frau, die macht das auch wirklich sehr, sehr gut. Und die hat einen Freundeskreis, die sind sehr safe da in Österreich, leben die. Und das sind auch so sehr gute, junge Leute, die einfach auch sehr verantwortungsvoll irgendwie sind. Und auch, also auch keine Drogen oder Alkoholexzesse oder so, sondern wirklich sehr, sehr gesunde so Environment, Umgebung, in der sie aufwächst. Und das tut ihr ganz gut. Und das fängt sie natürlich auch auf. Also die kleine Revoluzerin, also die wirklich wahnsinnig Kraft und wunderbar, also so richtige so Kämpfernatur ist die Jüngste, Laila.
Die ist 12, oder?
Die ist 9.
9?
Mhm. Und die ist so toll. Also spielt auch Fußball und ist so ein richtiges so, mhm. Also so richtig so, auch so Krüger-Fähringer Wille. Also ganz, ganz toll. Und die ist auch ganz wunderbar. Und die beiden zusammen, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass sie sich haben, weil das ist auch für Wiener ist natürlich sehr, sehr gut.
Also 4 Kinder. Da hat man einen guten Überblick, finde ich, über das, was die Welt so insgesamt zu bieten hat. Findest du nicht? Ich finde, wenn man sich immer noch einbildet, man könnte mit Erziehung da alles in die Wege leiten, wie man es selbst gerne
hätte. Vergiss es. Du bist natürlich immer so ein Spiegelbild, natürlich auch von deiner Umgebung. Die muss einfach gut sein, gesund sein und die muss einfach irgendwo, man muss halt viel reden mit ihnen und Fragen stellen und zuhören. Zuhören ist ganz wichtig und denen einfach dann auch etwas vorleben, was sie sehen, dass das gut ist und dass das funktioniert. Dann übernehmen sie das auch.
Ja, das glaube ich auch. Da kann man viel Gutes machen, aber ansonsten hast du 4 Kinder und 4 sind total unterschiedlich und hinterher sagen dann die Leute über eins von diesen 4 Kindern, der ist aber schlecht erzogen oder die ist aber schlecht erzogen. Man denkt sich, nein, die sind alle gleich erzogen, aber es ist halt, jeder
die setzen
macht
es anders
halt was
um.
Anderes damit irgendwie, was man so vorlebt oder sagt. Ach Hadi, ich sag's ja ungern, aber wir sind ja schon durch mit unserer Zeit.
Echt?
Ich könnte ja so schnell noch stundenlang mit dir sprechen.
Ja.
Vor allem, wir haben noch nicht mehr über deine Reisen gesprochen, nicht über deinen Körper diesmal, außer über die abgerissenen Schultersehnen. Aber das war ja eigentlich gar nicht das, was ich hören wollte.
Ich komm einfach nochmal her.
Komm doch einfach nochmal.
Nochmal wieder, genau.
Dann kümmern wir uns mal die Teile deines Körpers, die
noch
gut funktionieren.
Und du kommst mal ins Café und,
ja, auf jeden Fall.
Und wir gehen von Waffeln einfach mal zum Kuchen über.
Das ist ein ganz kleiner Schritt in meinen Augen. Hadi Krüger Junior war heute hier.
Wie schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, vielen Dank.
Bitte, tschüss.
Tschüss, ciao.
Ach, was ist das nett.
Ja.
Also, und dieses Café, ich war ja wirklich, ich habe das gesehen, die machen da so Kuchen und so. Mhm. Das ist richtig toll.
Kommt auf meine Ausflugsliste fürs Wochenende.
Ja, ja, fährst du mal nach Köpenick.
Wirklich? Ja, das ist schön, da war
ganz
schon öfter.
Genau.
Ja.
So, und wenn ihr dann genug Kuchen gegessen habt und wieder euch in Form gebracht habt, dann ist es auch schon wieder soweit, weil dann ist schon wieder nächste Woche und dann habe ich schon wieder einen neuen Gast hier
so
für euch. Also, es wird nie langweilig. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de